Vis-à-vis.
Schönen guten Tag, Frau Weihrauch.
Hallo, liebe Frau Ernst.
Ja, jetzt sind es noch ein paar Tage bis zur Bundestagswahl. Bei Ihnen bei der Landeszentrale sind Sie jetzt quasi im Fieber, ne? Das ist die Hochzeit des Vorbereitens und des Wahlomaten und überhaupt?
Na, normalerweise wären wir nicht im Fieber, aber dadurch, dass vorgezogene Neuwahlen sind, sind ja alle Fristen verkürzt. Und wir bieten ja insbesondere den Service des Wahlprogrammvergleichs, aber es gibt noch nicht alle Wahlprogramme, es gibt nur Entwürfe. Die können wir natürlich nicht vergleichen. Und dann gibt es auch natürlich die wesentliche Seite für die Bürgerinnen und Bürger, wer steht wo zur Wahl. Und da kann man natürlich dann gucken, wer tritt eigentlich alles an, kann sich informieren über die Leute. Das finde ich unheimlich angenehm und das vermisse ich zum Beispiel in Berlin.
Und jetzt mitten in diesem ganzen Trubel verlassen Sie sozusagen das Schiff, ja, die Landeszentrale für politische Bildung. Mit 66 gehen Sie in den Ruhestand. Fällt das jetzt, Stichwort Kreuze machen, leichter, so nach 25 Jahren fast in der Landeszentrale Kreuze zu machen, weil man immer so informiert ist über alles, oder fällt es schwerer?
Na, die Kreuze zu machen auf dem Wahlzettel fällt natürlich leicht, wenn man mit allen Parteien ständig im Gespräch ist. Müssen wir ja auch in der Landeszentrale machen. Weiß ich jetzt nicht, wie es mir ginge, wenn ich jetzt Friseurin wäre. Aber natürlich bin ich jetzt einfach informierter.
Oder Kleidungsfacharbeiterin, wie Sie mal gelernt haben. Hätte ja sein können, dass Sie da auch geblieben wären.
Oder Büglerin des Monats.
Oder Sie waren Büglerin des Monats.
Ich war Büglerin des Monats.
Aber jetzt sind Sie mitten im politischen Geschäft. Wie gesagt, seit fast 25 Jahren haben Sie die politische Bildung, die Landeszentrale geleitet. Was hat sich verändert in diesen 25 Jahren, ganz grob, auch in der Arbeit der Landeszentrale?
Na, es ist alles wahnsinnig schnell geworden. Natürlich durch die Art der Kommunikation. Wir haben die Zeichen der Zeit erkannt und haben gleich 2000 auch eine Internetadresse angemeldet, so dass wir sozusagen im Unterschied zu allen anderen Landeszentralen eine eigene Webseite haben, die unabhängig von der Landesverwaltung funktioniert, was mir damals ein Disziplinarverfahren eingebracht hat. Aber das hat sich gelohnt. Dadurch sind unsere Zugriffe, die jetzt zur Landtagswahl waren, die waren 40.000 bis 60.000 pro Tag auf unsere Wahlseiten. Da wäre alles zusammengebrochen und da konnten wir natürlich unserer Dienstleistungsfirma sagen, da kommt ein großer Ansturm und ihr müsst jetzt hier nochmal ein bisschen andocken und auch mit Personal dahinter setzen, falls irgendwas nicht klappt.
Wie oft kommen Leute auf Sie zu oder rufen an und sagen, ihr seid nicht unabhängig, ihr wollt doch die Leute nur in irgendeine bestimmte politische Richtung drängen?
Das kommt ständig. Das kommt ständig und ich versuche dann vertrauensbildend auch nochmal zu erklären, wie wir funktionieren und so weiter und so fort. Das ist natürlich jetzt nach den Erfahrungen gerade der letzten Jahre, wo viele sich auch in ihren Freiheitsrechten beschränkt fühlten, Stichwort Corona, ist das nicht leicht. Aber wir nehmen uns die Zeit und ich freue mich, wenn wir es schaffen, sozusagen diese Vorurteile abzubauen. Aber weil es natürlich viele Leute gibt, die gar nicht anrufen und sagen, die finden wir doof, da ist das natürlich schwierig. Ne? Aber wir sind uns der Lage bewusst. Wir wissen auch, warum das so ist. Und dem versuchen wir entgegenzutreten mit besonderer Form der Kommunikation. Wir sind ansprechbar, man kann uns anrufen. Wenn man uns nicht erreicht, rufen wir zurück. Wir sprechen wie normale Menschen und so weiter und so fort. Und respektieren eben auch die Kontroverse. Das ist ja ganz wichtig.
Jetzt haben Sie lange eben auch in der DDR gelebt, 1958 in Ost-Berlin geboren. Sie haben wirklich den direkten Vergleich auch aus dieser fachlichen Perspektive. Und heute gibt es immer wieder auch da Debatten. Hier gibt es doch Verhältnisse wie in der DDR und wir werden hier beschränkt, was Sie gerade sagten, Freiheitsrechte. Schütteln Sie da den Kopf oder nehmen Sie sich dieser Diskussion an, weil Sie da Punkte sehen, wo man es zumindest denken könnte?
Nee, ich schüttel überhaupt nie den Kopf, weil ich jede skeptische Anfrage auch als Chance sehe, argumentierend da einzugreifen und auch von der Gefühlslage her einzugreifen, wo man erstmal das zum Anlass nimmt, ins Gespräch zu kommen und sagt, woran messen Sie denn das? Und dann versucht auch nochmal in Beispielen und in Bildern zu sprechen, wo der Unterschied ist. Ne? Also damals war es eben wirklich eine geschlossene Gesellschaft. Kommunikativ geschlossen, rechtlich geschlossen, wirtschaftlich schwierig und es war nicht möglich, an freie Informationen ranzukommen. Und auch die freie Rede und das freie Wort, also wenn man die ganze Grundrechtskatalog hoch und runter geht, das kann man sehr, sehr gut erklären, wo da die Unterschiede sind. Und ich spüre sie, also ich spüre die Freiheit und für mich ist diese Bundesrepublik Deutschland eigentlich das, was ich mir als freie Gesellschaft vorstelle, dass man einfach Sachen auf die Beine stellen kann, dass man Verantwortung übernehmen kann. Ich hatte interessante Erfahrungen in der DDR, zum Beispiel als meine Tochter in der Krippe und im Kindergarten war. Da hatten die zum Schluss, weil sie 15 Jahre diese Kita betrieben, hatten die alles Spielzeug kaputt. Da war nichts mehr ganz. Und da haben wir dann im Elternaktiv gesagt, los, wir legen jetzt, jeder bringt 3 Spielzeuge mit, wir schmeißen den ganzen Müll raus. Das konnten natürlich die Tanten da nicht machen und die Erzieherin. Und ich habe mir gesagt, ich arbeite zu Hause an meiner Dissertation. Also ich setze mich jetzt hier hin morgens ab 6 und sammle die Spielzeuge ein. 3 Tage später stand die Stadtsicherheit vor meiner Tür. Sie hetzen die Bevölkerung gegen uns auf, dass wir unsere Kinder nicht versorgen können und so weiter und so fort. Ja, sie konnten sie nicht versorgen. Das Spielzeug war kaputt. Es war überhaupt keine politische Frage, sondern es war eine praktische Frage. Und wir haben gesagt, wir stellen das jetzt auf die Beine, wir schmeißen den Mist weg, wir bringen Alternativen mit. So, das ist ein gutes Beispiel. Ne? Das ist völlig von außen völlig unpolitisch. Und man sieht aber, dass sofort praktisch die Stadtsicherheit eingriff, weil sie auch bürgerschaftliches Engagement, was man heute so bezeichnen würde, fürchtete.
Inwiefern haben Sie den Eindruck, dass heute Desinformation ein viel größeres Thema ist als vielleicht vor 20, 25 Jahren am Beginn Ihrer Arbeit in der Landeszentrale? Also dass man eben heute gerade bei diesem Thema zum Beispiel namentlich die AfD ja sagt, wir sind hier quasi in einer Situation wie in der späten DDR, wir müssen aufstehen, wir müssen gegen die da oben quasi unsere Freiheit wieder erkämpfen.
Also das hat sich sehr verändert, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es auch schon ab Anfang der 2000er Jahre die DVU bei uns gab. Das waren natürlich so erste tastende Schritte und seitdem die AfD natürlich gegründet ist, hat das nochmal an Reif gewonnen. Ich finde wichtig und das haben wir uns zum Auftrag gemacht und das ist immer Schwerpunkt unserer Arbeit, dass wir über Informationen und Desinformationen aufklären. Das ist natürlich nochmal besonders interessant in Zeiten jetzt der Social Media, was früher nicht so interessant war, weil du nicht so flexibel warst. Und daher müssen wir natürlich auf allen Kanälen agieren. Leider können wir nicht auf TikTok, also eigentlich dürften wir als Landeszentrale auch nicht in Facebook und in Instagram sein. Auf YouTube sind wir.
Warum nicht gerade da? Weil da sind ja möglicherweise ja,
weil,
Leute, die man informieren
sollte. Weil die Datenschutzbeauftragte uns das verboten hat. Also wir dürfen das als Behörde nicht. Ich würde auch sehr glücklich darüber sein, wenn wir das dürfen. Es wird immer wieder thematisiert. Aber wir sind eben auch ein Stück Staatsbehörde. Und ich weiß es, ich kann diese Argumentation auch nicht nachvollziehen, weil das natürlich unser Adressatenkreis wäre. Und ja, das sind so Sachen, wo wir natürlich dann auch irgendwie dysfunktional sind.
Inwiefern ist das genau das Thema, dass man eben möglicherweise gerade jetzt nicht mehr oder nicht die Leute erreicht, die man erreichen müsste mit der politischen Bildung?
Auch unter anderem. Also wir werben ja trotzdem und wir sind ja nur als Landeszentrale für die außerschulische politische Bildung zuständig. Die Frage ist eben, was in der schulischen Bildung gemacht werden kann und muss. Das ist nochmal eine andere Sache, die ist aber nicht in unserer Verantwortung. Ganz persönlich sage ich jetzt mal als Mensch, denke ich, dass nach 1990, wo viele Lehrer natürlich in die große Kritik gekommen sind, das DDR-System zu sehr gestützt zu haben. Wir alle, wir Ostdeutschen, die sich irgendwo auch staatsnah betätigt haben, wurden ja mit Recht kritisiert. Ist aber insofern, glaube ich, falsch verstanden worden, dass sie viele Lehrer dann gesagt haben, dann sagen wir gar nichts mehr. So, und da kommen wir zu dem Punkt Neutralitätsprinzip der Schule oder Neutralitätsprinzip der politischen Bildung. Dieses Wort würde ich streichen, weil wir sind nicht neutral. Wir sind dem Grundgesetz verpflichtet und das ist auch gut so, weil wir da in den ersten 20 Artikeln eben die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger haben und die haben wir natürlich zu verteidigen. Das heißt, dieses Wort Neutralität bringt mich zum Rasen und ich würde dafür plädieren, das überall rauszustreichen und zu sagen, wir sind grundgesetzkonform. Das ist unsere Aufgabe.
Also da noch stärker klarzumachen, was Neutralität in dem Fall meint. Eben nicht zu sagen, die Partei wählt ihr alle, sondern die Partei.
Neutralität sondern meint eigentlich Überparteilichkeit, aber dann kann man es ja auch so nennen. Ne? Also wir müssen, glaube ich, mehr auf unsere Worte achten, auf leicht verständliche Worte, die einfach ausdrücken, in welcher Verfasstheit sich diese Gesellschaft befindet und befinden soll.
In den 90er Jahren waren Sie dann persönliche Referentin von Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Manfred Stolpe. Da haben Sie dann eben den Aufbau des Bundeslandes Brandenburgs auch ganz, ganz nah miterlebt. Auch die politischen Veränderungen. Wenn man da jetzt auch wieder mit Blick auf Ihre jetzt noch Tätigkeit schaut, sieht man nach den Landtagswahlen eine relativ rote Landkarte 1990 und jetzt inzwischen eine rot und sehr viel blaue AfD auch geprägte Landkarte 2024. Hat sich da auch die SPD, die sagt, ist Brandenburg-Partei, lange ausgeruht und gesagt, Brandenburg ist SPD-Land?
Das würde ich so nicht sagen. Das eigentlich Interessante, was waren denn die Bedürfnisse der Menschen 1990 und was sind die Bedürfnisse jetzt? Und bei allem, was das Recht auf Mitgestaltung betrifft, muss man sagen, dass das Wichtigste für die Bevölkerung die Sicherheit ist. Sie wollen gerne in Sicherheit und in Berechenbarkeit ihre Familien aufbauen und miteinander leben, arbeiten und werken. Und das Problem ist natürlich, dass diese ständige wirtschaftliche Unsicherheit und auch die Unsicherheit der Rahmenbedingungen, die ja auch Ausdruck von Freiheit wiederum sind, die verunsichern viele Menschen, die damit nicht klarkommen. Und Manfred Stolpe und Regine Hildebrand, so muss man es einfach mal ganz offen sagen, hatten ein sehr autoritäres Verständnis, wie sie Brandenburg führen. Und dieses autoritäre Verständnis ist sozusagen auf fruchtbaren Boden bei der Bevölkerung gefallen. Die waren natürlich für die 90er Jahre das, was die Leute wollten.
Wenn Sie jetzt nach 25 Jahren in der Landeszentrale heute nochmal genau dieses Angebot bekommen würden, das heute in dieser Situation zu übernehmen, diesen Job, würden Sie sagen, ja, mache ich oder nee, das ist mir jetzt nichts mehr?
Also doch, würde ich machen, weil ich einfach die Herausforderung total spannend finde. Ich bin ja auch ein Mensch, der A, die Kontroverse liebt, B, die Perspektivenvielfalt und die Konfrontation nicht scheut. Aber es bedarf natürlich wirklich gründlicher Arbeit. Und faule Menschen können keine inhaltliche Auseinandersetzung führen, weil es wirklich Schweinearbeit macht, sich mit allem auseinanderzusetzen.
Sagt Martina Weihrauch. Sie war fast 25 Jahre lang Leiterin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung und heute zu Gast im Vis-à-vis. Alles Gute.
Danke.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.